BR Heimat. Habe die Ehre.
Mit Jochen Wopser. Schön, dass Sie dabei sind an diesem Novembertag, an dem ich Sie jetzt einlade. Zu einem Ausflug in die Natur. Es geht in Moorlandschaften, es geht zu Biotopen im Offenland und es geht in die Wälder von Südbayern bis Nordfriesland. Das alles sind Einsatzgebiete des Bergwaldprojekts. Seit 35 Jahren arbeitet der Verein dafür, dass die schönen Flecken auch so bleiben und die Ökosysteme dort geschützt und erhalten werden. Zum Beispiel in Unterfranken. Da ist der Hauptsitz des Projektes in Würzburg und auch der Geschäftsführer ist Unterfranke. Herzlich willkommen, Steffen Wehner.
Guten Morgen, hallo.
Herr Wehner, das Bergwaldprojekt, das ist bekannt dafür, dass es jedes Jahr viele, viele Freiwillige gewinnt und mobilisiert. Die arbeiten dann in ihrer Freizeit kostenlos und körperlich, pflanzen zum Beispiel Bäume eine Woche lang. Wie viele Freiwillige haben denn in den bisher 35 Jahren Bergwaldprojekt mitgeholfen? Auf welche Zahl kommt man da?
Ja, das sind heute ungefähr, wir hatten ja eben zu dem Jubiläum uns mal mit unseren Daten genauer beschäftigt, deswegen kann ich das ganz gut sagen. Es sind also über 50.000 Menschen, die bislang jetzt in diesen 35 Jahren mitgearbeitet haben, wobei die Anfänge ja sehr klein waren vor 35 Jahren. Da haben wir im Jahr, ich glaube im ersten Jahr hatten wir 8 Projektwochen veranstaltet und heute sind wir bei ungefähr 200 Projektwochen pro Jahr.
Und wie viele Bäume sind da zusammengekommen, die bislang in den Waldboden gepflanzt worden sind? Welche Hausnummer gibt es da?
Ah, das sind schon mehrere Millionen Bäume, also so überschlagen ungefähr 5 Millionen Bäume, was wir in den 35 Jahren gepflanzt haben. Wobei man aber sagen muss, das ist eben nicht unsere Hauptaufgabe. Das Baumpflanzen ist zum Teil sinnvoll und notwendig. Aber es gibt viele andere Arbeiten, Pflegearbeiten in den Ökosystemen, die erstmal viel naheliegender sind, weil das versteht man eigentlich gleich, weil ein Baum natürlich der natürliche Weg, sich fortzupflanzen, ist nicht von Menschen gepflanzt zu werden.
Und wir werden auf jeden Fall die ganzen Facetten kennenlernen. Das Bergwaldprojekt, das ist jedenfalls was Großes gewachsen aus den Anfängen vor 35 Jahren. Der Entwicklung spüren wir heute nach. Es ist jetzt knapp einen Monat her. Am 25. Oktober war es, da hat in dem Waldstück in Niedersachsen eine besondere Aktion stattgefunden. In der Nähe von Braunlage, das ist eine Stadt im Harz. Da hat das Bergwaldprojekt eine Pflanzaktion durchgeführt, eine Jubiläumspflanzaktion zum 35-jährigen Bestehen des Vereins. Geschäftsführer Steffen Wehner, ich nehme an, Sie haben auch mitgemacht bei dieser Aktion jetzt im Harz?
Ja, selbstverständlich.
Wie waren die Bedingungen? Ist ja Deutschlands nördlichstes Mittelgebirge. Wie waren Wind und Wetter?
Ja, für die Bäume war es ziemlich optimal. Für uns war es schon sehr anstrengend. Es waren ungefähr 3 Grad Lufttemperatur und dauerhafter Regen. Also nicht so stark der Regen, aber so Nieselregen die ganze Zeit und natürlich die Kombination aus Kälte und sehr feucht ist für uns körperlich schon herausfordernd, ja.
Aber die Bäume sind schön bewässert worden, gleich von oben.
Die Bäume sind top bewässert worden und es waren sehr viele Leute unserer Einladung gefolgt. Also es waren über 100 Teilnehmende dabei, ich glaube fast 120 Leute. Und die haben den ganzen Tag sehr, sehr fleißig gearbeitet, sodass wir am Ende des Tages nicht, was wir ursprünglich geplant hatten, 3.500 Bäume zu pflanzen, sondern es waren am Ende über 6.000 Bäume, die an dem einen Tag gepflanzt wurden.
Also es war weit mehr als ein Pressetermin mit Foto und warmen Grußworten, sondern es gab zwischendurch auch warmen Tee aus der Thermoskanne, weil es war ein richtiger Arbeitseinsatz.
Es war ein richtiger Arbeitseinsatz und wir halten das eigentlich auch dabei. Klar ist es immer wichtig, auch Menschen aus Medienvertreter dabei zu haben, weil sonst die Aktionen ja gar nicht beobachtet werden, wenn wir, ich sag mal, hinter den Bergen bei den 7 Zwergen unsere Aktionen durchführen. Wir machen das ja nicht in den Städten, auf den Straßen und so weiter. Um das wahrnehmbar zu machen, ist es immer wichtig, auch Medienvertreter dabei zu haben. Aber auch an diesen Tagen ist es so, dass wir natürlich den Fokus nicht aus den Augen verlieren. Es geht darum, wenn man schon den ganzen Aufwand betreibt, einfach was für die Ökosysteme zu tun.
Gab es eine Resonanz medial? War
der
zufrieden?
Ja, der NDR war ja da, hat einen kleinen, einen Radiobeitrag, der dann ausgestrahlt wurde. Und die haben auch einen kleinen TV-Beitrag noch gemacht. Mhm. Gut, er hat auch ein bisschen unterstützt, dass der niedersächsische Umweltminister war ja gekommen und der Herr Mayer. Und unser Freund, die Freunde aus anderen Organisationen, vor allem von Greenpeace, der Geschäftsführer von Greenpeace war noch da und von der Klimaallianz Deutschland, die Christiane Averbeck, die Geschäftsführerin, war auch noch da. Und sodass einfach auch ein bisschen Prominenz da war, das hat vielleicht auch ein bisschen dazu geführt, dass die Medien dann das eben auch genutzt haben.
Und es sind ein paar tausend Bäume dazugekommen zu den ja so rund 5 Millionen gepflanzten Bäumen, die das Bergwaldprojekt schon in den Boden reingebracht hat in 35 Jahren. Was für Bäume sind da gepflanzt worden im Harz?
Ja, das war tatsächlich ein Novum. Wir haben zum ersten Mal, die Fläche ist direkt am Fuß vom Wurmberg, also dem höchsten Berg von Niedersachsen, und auch sehr symbolisch, kann man vielleicht nachher ein bisschen was dazu sagen, was sich da im Harz nämlich getan hat. Und da haben wir auf 650 Meter Höhe zum ersten Mal dann Eichen gepflanzt.
Eichen?
Ja, das waren ja bisher Bestände, die zu 99% mit Fichten bestockt waren. Mhm. Und ab und zu hat man vielleicht nochmal eine Weißtanne gefunden, aber Laubholz in den Höhen ist eher bislang, und das Menschen gemacht, also nicht von Natur aus, ist da kaum mehr vorgekommen.
Dann sprechen wir doch mal über dieses Areal im Harz, wo diese Jubiläumsaktion stattgefunden hat, im Forst Braunlage. Fichten, haben Sie gesagt, waren da gestanden. Jetzt haben wir wahrscheinlich schon davon gehört, dass die Fichte viele Probleme hat. Dann nehme ich mal an, da standen jetzt nicht mehr so viele Fichten auf der Fläche, die Sie ja, jetzt bepflanzt genau. haben.
Nee, da stand keine einzige mehr. Das ist leider so. Wer die letzten Jahre mal, seit 2018 hat sich das ja sehr stark, dort eine ganz starke Dynamik, wo diese Fichtenmonokulturen auf riesigen Flächen dann wirklich Quadratkilometer zusammengebrochen sind. Also wir haben genau genommen im Harz heute 40.000 Hektar flächigen Waldverlust. Das heißt, da ist die Landschaft ist komplett entwaldet.
Das heißt, diese Fläche, wo ihr jetzt zugange wart am 25. Oktober, das war quasi Brachland.
Das war eine Fläche, genau, die 5 Jahre vorher schon, nachdem die Fichten alle abgestorben waren, hat man die auch entnommen dann, und also eine komplette Kahlfläche.
Jetzt haben Sie Eichen gepflanzt als Novum in dieser Region, weil ich denke, Eichen habt ihr schon mal wahrscheinlich schon mal in den Boden reingebracht vom Bergwaldprojekt, aber eben dort noch nicht. Welche Chancen hat gerade die Eiche, da eine gute Zukunft zu haben?
Ja, was wir ja sehen, und das ist im Harz ja sehr gut zu erkennen, auch vielleicht eines der größten Beispiele, wo wir heute in Deutschland sehen können, warum die Ökosysteme so wichtig sind, die zu erhalten und deren Funktionen aufrechtzuerhalten. Denn Niedersachsen hatte im Jahr 24 riesige Überschwemmungen im ganzen Land. Da waren in Hannover zum Teil monatelang war das Wasser in den Kellern gestanden und man hat es gar nicht losgeworden. Und das hatte natürlich unmittelbar mit dem Waldverlusten, massiven Waldverlusten im Harz zu tun, der ja auch mit Trinkwasser versorgt. Es geht nicht nur immer um die Spitzen dann Überschwemmungen wegzunehmen, sondern auch dauerhaft natürlich die Trinkwasserreservate wieder aufzufüllen, und die werden aus den Wäldern gespeist. Es geht auch um Qualität des Trinkwassers. Also wir haben ganz viele Funktionen, die von den Wäldern, von den Ökosystemen für uns eigentlich bis heute kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Und das kann man im Harz einfach ganz deutlich sehen.
Also sozusagen auch ja, Pass pro Toto zum Beispiel für viele Regionen in Deutschland, wo das Bergwaldprojekt vor allem aktiv ist, also im deutschsprachigen Raum, Österreich, Schweiz gibt es auch Projekte, ich glaube auch in Spanien auch noch.
Genau.
Aber vor allem eben der deutschsprachige Raum. Das gehört zum Ansatz des Bergwaldprojekts, hier vor Ort aktiv zu sein. Warum geht ihr nicht in alle möglichen Regionen auf der Welt und bringt euch da auch ein?
Ja, es gibt ja es gibt ja in vielen anderen Regionen der Welt ähnliche Projekte, womit bei uns der Schwerpunkt, dass wir mit Freiwilligen auch arbeiten, ist uns sehr wichtig bei diesen Projekten. Und es gibt einfach so viel erstmal hier zu tun. Wir haben begonnen da ja in den 80er Jahren, das war ja der Start, diese Waldsterbensdebatte 1, wo man gesehen hat, dass die Ökosysteme damals schon überlastet waren. Die Ursachen waren ein bisschen anders noch wie heute. Aber auch da schon sind diese sehr vom Menschen überformten Ökosysteme, auch muss man sagen, das ist der eine Teil der Krise, nämlich dass die Systeme so instabil heute sind. Und das ist dann natürlich auf zusätzliche Einträge durch die Menschen gekommen. Damals waren es vor allem der saure Regen, also die Säuren, die durch Abgase und so weiter dann in die Wälder gekommen sind und die Bäume sehr stark erst im Laub, an den Nadeln und dann auch an den Feinwurzeln geschädigt haben. Und heute sehen wir halt, dass natürlich auch die Klimakrise ist. Also die Veränderung der klimatischen Bedingungen, die sehr für die Ökosysteme unglaublich belastend sind, weil die Geschwindigkeit einfach, das ist, was in der Natur so nicht vorkommt.
Das heißt, es gibt hier genug zu tun, und es wäre wahrscheinlich auch nicht im Sinn des Bergwaldprojekts, wenn ihr jetzt in den Flieger steigt und irgendwie in ferne Länder reist, um da dann mit anzupacken, sondern ihr wollt hier auch vor Ort schaffen. Halt.
Genau, wir arbeiten hier vor Ort. Es gibt natürlich die Kooperation mit unseren Partnern jetzt in den anderen Ländern. Mhm. Aber selbst dort ist es nicht so, dass wir jetzt so einen Reisetourismus machen, sagen, fahrt doch mal nach Spanien, um da in die Projekte zu gehen. Sondern wir laden eigentlich, so auch die Aktion im Harz nochmal, war natürlich so, dass wir vor allem in der Region Menschen versuchen zu aktivieren. Es geht nämlich um unsere eigenen Lebensbedingungen direkt vor der Haustüre.
Vielleicht noch ein paar Worte zu dieser Aktion im Harz. Ist auch eine gute Gegend für ein Jubiläumsprojekt, weil da ja auch alles begonnen hat, kann man sagen, mit der allerersten Aktion Anfang der 90er Jahre. Wo liegen denn die Ursprünge des Bergwaldprojekts? Sind die da in Niedersachsen zu finden?
Ja, also der sag ich mal, der Same wurde ausgegoren in einer Hamburger Küche. Das war Mitte der 80er Jahre, 86 ist das passiert. Damals hat der heute noch bei uns auch im Aufsichtsrat vom Bergwaldprojekt tätige Wolfgang Lobeck, der war einer der ersten Mitarbeiter von Greenpeace Deutschland. Der hat sich mit einem Schweizer Förster getroffen und die hatten die Idee, eben vor diesem Hintergrund dieser Waldsterbensdebatte in den 80er Jahren, ja, kann man nur, da wurde ja sehr stark auch von Greenpeace, man kennt es noch, auf die Schornsteine klettern, die Plakate aufhängen, über die Autobahnen Aktionen, über den Autobahn Aktionen machen, um darauf hinzuweisen, Leute, wir kriegen hier ein echtes Problem und wir müssen da hinschauen und müssen schauen, wie wir uns verbessern können. Und da ist diese Idee eben entstanden, ein Positivprojekt zu machen, also nicht nur auf die Missstände, sondern auch direkt in den Ökosystemen zu sagen, ja, können wir auch anderweitig noch helfen, wie jetzt nur diese Vermeidungsstrategie.
Mit dem Bergwaldprojekt setzt sich Steffen Wehner für die heimischen Ökosysteme ein. Als einer der Hauptamtlichen im Verein, als geschäftsführender Vorstand, Herr Wehner, wir wollen jetzt mal Ihren Wurzeln nachgehen, was die möglicherweise schon mit Berg und Wald zu tun haben oder hatten. Sie kommen aus dem Landkreis Rhön-Grabfeld, ganz im Norden von Bayern. Bei Berg, da fällt mir der Kreuzberg ein, das Wahrzeichen in der Rhön. Wald gibt es auch reichlich in der Gegend. Welche Rolle haben Naturerlebnisse gespielt in Ihrer Kindheit?
Ja, eigentlich war das, der Wald war für uns, ich habe zwei Brüder und für uns war der Wald seit frühester Kindheit, also seit ich mich erinnern kann, war eigentlich unser Spielzimmer. Also wir hatten im Haus nicht so die Kultur, dass man da als Kinder im Haus spielt. Und ist ja auch eine ganz andere Zeit gewesen. Nur wir sind die Generation, die noch völlig analog aufgewachsen ist. Da gab es noch nicht mal Walkmans.
Sie waren in den 1970ern, waren
ja,
Sie
ja, Kind, genau. Ne? Ich bin 66 geboren. Mhm. Und das war eine Zeit, in der einfach klar war, wenn man nicht irgendwie zu anderen Dingen verpflichtet ist, dann ist man draußen.
Dann geht's raus.
Bei Wind und Wetter. Und es waren ja auch ganz andere Winter. Und wir haben das alles einfach in uns aufgesaugt.
Also das Draußensein bei Ihnen daheim in der Familie wurde auch gefördert und gelebt. Waren die Wehners so eine Draußenfamilie?
Ja, die Wehners vielleicht gar nicht so, also väterlicherseits die Familie auch. Mein Vater war selbst auch Angler und Jäger und war aber beruflich Lehrer. Der hatte eine kleine Schule da geleitet in der Rhön. Und aber wir waren morgens, bevor wir in die Schule gegangen sind, sind wir mit meinem Vater um 4 Uhr in den Wald gegangen im Sommer und zum Ansitz und dann wurde geguckt und so weiter. Und also man ist oft auch im Wald, hat den Tag begrüßt, einfach auch im Wald und die Wochenenden sowieso. Und es war auch die Zeit, in der diese Reiseaktivitäten ja noch ganz anders waren. Also bis ich weiß gar nicht, 13 oder 14 war, habe ich, glaube ich, in meinem Leben keine Reisen gemacht. Also unsere Freizeit, unsere Ferien haben wir in der Rhön verbracht, in Zeltlagern. Und wie das die meisten so gemacht haben, es war jetzt auch nichts Besonderes, sondern das war eben so die Zeit, man ist da, wo man gelebt hat, hat man auch seine Freizeit verbracht, hat sich viel mit der Natur beschäftigt und ja, das war eine tolle Zeit. Ja.
Ich habe in einem Zeitungsartikel gelesen, dass Sie wohl im Familienstammbaum jede Menge Förster haben. Ist das zutreffend?
Ja, das ist so die Familie meiner Mutter. Die ist eine geborene Sinner und die Sinner-Familie, die ja hier auch aus der Region stammt, die sind sehr lange, sehr viele, nicht mal nur Generationen, sondern das sind Jahrhunderte. Einer der Brüder von meinem Großvater hat sich mal da in längere Zeit mit Familienstammbaum und so weiter beschäftigt. Und da hatte er angeblich, wir haben das ja nie prüfen lassen jetzt extern, aber seine eigenen Erkundungen, Erforschungen in Archiven, der hat da Jahrzehnte in Stadtarchiven verbracht und geforscht. Da hat er angeblich rausbekommen, dass die Familie wirklich zurückgeht bis ins Jahr 800 und es immer wieder Förster waren, lange bevor es den Beruf ja als Förster oder so gekommen hat, eben Menschen, die aber mit dem Wald gearbeitet haben, die Wälder dann betreut, entwickelt haben, die Holz genutzt haben, die mit Sägewerken auch zusammengearbeitet haben. Und ja, das ist schon auf jeden Fall in der Familie, hat das eine sehr lange Tradition und merkt man auch ein bisschen in der Familienkultur. Also ist das sehr verankert, ja. Da gibt es kaum einen Haushalt, sage ich mal, in der näheren Familie, wo nicht dann irgendwelche Jagdutensilien an den Wänden zu finden sind.
Also da eine ganz starke Verwurzelung draußen, wahrscheinlich auch Pilze gesammelt in der Rhön.
Selbstverständlich
und Pilze. Die Geheimplätze dann in der Familie weitergegeben, oder?
Genau, und viel auf der Jagd eben auch gewesen, also auch das früh die Berührung mit der Jagd, was ja nicht vielleicht unbedingt für alle Leute irgendwie klar ist. Also wir haben als Kinder schon gelernt, dass man auch Leben nimmt, um sich zu ernähren und beim Fischen eben, aber auch bei der Jagd und ja, allem sehr spielerisch begegnet.
Also der Wald war damals in ganz in mehrfacher Hinsicht ein natürlicher Aufenthaltsraum für Sie, hat natürlich dazugehört beim Heranwachsen. Jetzt haben Sie schon angesprochen, in den 80ern, als Sie noch Jugendlicher waren, ein Teenager, da ist dann eben ja der Begriff des Waldsterbens aufgekommen, das Phänomen schon ein bisschen vorher, aber ist dann eben stark eingegangen in die Debatte, in die Gesellschaft, war ein Riesenthema. Wann ist Ihnen denn bewusst geworden, als junger Mensch, dass der Wald, den Sie so mögen, massiv gefährdet ist? Wissen Sie das noch?
Ja, ich kannte es mich tatsächlich, das war fast wie so ein Schlüsselerlebnis. Mhm. Und es ist so gewesen, dass mein Vater ist sehr früh gestorben an einem Herzinfarkt. Das war so ein wirklich massiver Wendepunkt für uns alle in der ganzen Familie natürlich, weil diese heile Welt, aus der wir eigentlich gekommen sind, alles war so, auch der Horizont war sehr klein. Man war da mit seinen Freunden, mit seinen Kumpels, hat da sein Leben gelebt, sehr naturverbunden, und das hat dann ein bisschen schon jäh geendet, als plötzlich klar war, das Leben kann auch andere Haken schlagen. Und das war eigentlich genau in der Zeit, als dann auch diese Waldsterbensdebatten auch in den Medien waren und so weiter. Mhm. Und ich kann mich noch erinnern, wir sind mit meiner Mutter, meine Brüder und meine Mutter, wir sind zu ihrer Schwester, die in die irgendwann nach Norddeutschland gezogen ist, dort verheiratet war, kurz nach dem Tod von meinem Vater gefahren, und wir sind auf der Autobahn zum ersten Mal an Waldstücken vorbeigekommen, wo man auch gesehen hat, was damals Waldsterben eben war, dass die Bäume braun waren, dass die abgestorben sind. Und das war schon für uns alle dann in dem Moment irgendwie so ein Gefühl, alles läuft schief.
Mhm. Sind ganz viele Dinge ins Wanken gekommen, ja, die vorher sicher schienen.
Ja, genau.
Habe die Ehre. BR Heimat ist bei Ihnen heute im Gespräch mit Steffen Wehner vom Bergwaldprojekt, der zahlreiche Förster im Familienstammbaum hat. Auch für den jungen Steffen Wehner, für Sie waren die Wälder schon ganz wichtig daheim in der Rhön, im Landkreis Rhön-Grabfeld, als Kindheitsort, als Raum für Erlebnisse und Erfahrungen. Da wäre ja jetzt naheliegend, als junger Kerl mit dem Schulabschluss in der Tasche, ich gehe auch in diese Richtung, ich schlage in die Kerbe, schlage einen Berufsweg ein im Wald und Forst. War das eine Option für Sie nach dem Abitur?
Nee, eigentlich gar nicht. Das, ich glaube, ich war insgesamt so auch ein bisschen orientierungslos. Also eigentlich gar keine genauen Vorstellungen. Aber es gab ja ohnehin in der damaligen Zeit nicht so die wahnsinnigen Optionen. Durch den frühen Tod von meinem Vater waren natürlich auch die finanziellen Spielräume dann sehr eng. Und das war nicht so, dass man da nach dem Abi dann gesagt hat, jetzt muss ich mal die Welt kennenlernen. Sondern dann musste ich zur Bundeswehr. Da bin ich dann relativ früh dann noch in der Grundausbildung dann ausgemustert worden. Und dann die Studiengänge hatten schon, oder man brauchte ganz schnell einen Studienplatz dann. Das war schon im Herbst. Und dann hatte ich überlegt, was ich mache. Und dann ist mir eigentlich nur das eingefallen, was mein Leben lang mich auch so ein bisschen begleitet hat. Ich habe nämlich ein nicht nur Liebe, sondern suche ich ständig nach Mustern. Also Muster in allen möglichen, und das geht nicht nur jetzt wirtschaftlich oder technisch, sondern auch psychologisch mit sich selbst. Muster zu erkennen und die zu analysieren. Und das ist eine Fähigkeit, die natürlich sich sehr stark dann anbietet, um, wenn man da was beruflich draus machen will, Mathematik zu studieren oder nichts anderes machen, wie Muster zu erkennen.
Ja, also es geht jetzt nicht um die Muster auf der Kleidung, wobei es da ja auch ganz interessante Sachen zu entdecken gibt vielleicht. Aus mathematischer Sicht, Fragezeichen, aber Ihnen geht es um ja, Verhaltensmuster, um ja, auch im Kleinen und im Großen vermutlich.
Ja, eigentlich in jeder Form. Ne? Mhm. Alles, was wir erleben, sind ja letztendlich Formen. Aber manchmal abstraktere Formen, wenn das mentale Dinge, wenn das Gedanken sind und so weiter, dann aber auch natürlich die Lebensformen. Und das ist ja, sehen wir ja auch in der Natur, wie viele unglaubliche, wie viele Analogien eben es gibt. Also Prozesse, die parallel laufen, die sich verstärken. Ähnliche Grundprinzipien, die sich aber wieder anders ausgestalten in dieser unglaublichen Vielfalt des Lebens dann, aber trotzdem auf einer abstrakten Ebene, wenn wir Stoffwechselprozesse zum Beispiel anschauen und so weiter, sehen, dass es ganz viele eben Analogien gibt, also Grundmuster gibt. Und diese Grundmuster eben zu erkennen und zu verstehen und dann auch in andere Kontexte übertragen zu können, das ist was mich immer begeistert hat.
Sie sind dann nach Karlsruhe gegangen und haben da Wirtschaftsmathematik studiert. Warum jetzt ausgerechnet dieser Fokus auf die Wirtschaftsmathematik?
Ja, der Fokus war eigentlich die Mathematik. Das war ja in der damaligen Zeit auch so, dass es ja noch die Zeit war, wo es die klassischen Studiengänge gab und nicht so wie heute, wo ja ständig auch neue Themen und neue Studiengänge entstehen und Mathematik war eigentlich die Wahl und ich wollte aber weder wie mein Vater Lehrer werden, noch wollte ich bei einer Versicherung, also als ich mir überlegt hatte, was machst du eigentlich damit und das war aber lange unklar, dachte ich, ja, ich muss irgendwas machen, so ein bisschen unverfänglich, sodass mir irgendwie auch danach eigentlich Türen offen stehen, weil ich nicht so festgelegt war. Und da hat sich eben damals angeboten Informatik. Ich habe dann Informatik auch studiert eben im Nebenfach. Da gab es die ersten Rechner zu der Zeit noch mit diesen Lochkarten sind wir da noch in das Rechenzentrum gegangen, haben unsere Codes geschrieben und dann die
riesige Rechner wahrscheinlich, riesige Rechenapparate.
Genau, ja. Und da wurde über Nacht dann quasi ausgewertet, dann hat man am nächsten Tag seine Daten wieder bekommen, konnte wieder reingeben. Das war das eine, was spannend war. Und Wirtschaft als Fach hat mich, das hatte ich schon an der Schule auch, mich da immer dafür interessiert, auch politische Prozesse, politische Muster und Prozesse und wirtschaftliche Dinge im Kontext irgendwie zu verstehen, also die Gesellschaft so ein bisschen zu verstehen.
Wenn ich eine Kurzfassung Ihrer Biografie referieren darf, ich habe gestern, ich weiß nicht, ob sie zutrifft, ich habe im Internet gestern eine gefunden, dann war jetzt nach Karlsruhe, wenn wir das so ein bisschen raffen wollen, nach dem Studium eine weitere Station, die Universität in Heidelberg. Da haben Sie als Wissenschaftler gearbeitet?
Genau, nach dem Studium. Ich war dann 93 mit dem Studium in Karlsruhe fertig. Und da wusste ich auch noch nicht, wie es weitergeht. War schon mit dem Bergwaldprojekt seit 91 in Kontakt und habe schon gemerkt, dass das mich sehr fasziniert hat. Die Arbeit, da ist der Verein ist zwar erst 93 gegründet worden, aber wir hatten ja 91 den ersten Einsatz, wo ich dabei war. Durch meinen Bruder dann, der selbst auch wieder Forstwissenschaft studiert hatte und das dort angeleitet hat, da war ich mit dabei. Und dann parallel dazu habe ich natürlich für mich meinen Weg weitergesucht und bin dann in Heidelberg in einem Institut gelandet, wo es um Entwicklungsökonomie ging. Also so ein spezielles Thema, mit dem ich mich dann intensiver beschäftigt hatte, war dann eben auch Armutsmessung und auf einem sehr akademischen ist das Ganze natürlich Umfeld gewesen, aber sich mal damit zu beschäftigen, was ist denn auf der anderen Seite von unserem schönen Planeten los? Wie leben Menschen denn da und unter welchen Lebensbedingungen und warum vor allem auch sind die Zustände so, wie sie sind?
Also die Verbindungen sind da auch nie abgebrochen, zum Beispiel zum Wald durch Ihren Bruder, der da ganz aktiv mitgemischt hat in den Anfangszeiten des Bergwaldprojekts, auch die gemeinsamen Wurzeln in der Rhön. Aber Sie haben sich dann auch noch ein anderes Feld eröffnet, die Finanzbranche, den Finanzsektor. Und zwar haben Sie so ganz nebenbei dann auch noch Unternehmen beraten, habe ich gelesen, also wo es ja um Risikoanlagen ging oder um Finanzanlagen und Vermögenswerte. Mit welchen oder wessen Vermögen hatten Sie da zu tun in der Zeit?
Ja, das war eigentlich auch das, im Nachgang sieht man ja oft so wie so Gleise im Leben laufen, die man zu dem Zeitpunkt, als passiert ist und man auch Entscheidungen getroffen hat, das einem gar nicht bewusst war, aber es war schon so, dass ich mich im Studium schon spezialisiert hatte dann auf Wahrscheinlichkeitstheorie und immer wieder mit diesen Risiken fragen. Also das ist ja vor allem, Wahrscheinlichkeiten beschreiben ja was für Möglichkeiten, aber natürlich auch was für Risiken, wenn man das gar nicht bewertet, ob positiv oder negativ, mit was für Unsicherheiten sind wir konfrontiert. Und das sind die Fragen, die dann dazu geführt haben, auch als das die Finanzindustrie dann Ende der 80er Jahre aufgrund der doch sehr sichtbaren Nicht-Nachhaltigkeit der Finanzindustrie, es damals dann zu Prozessen gekommen ist, wo man dieses ganze Anlagewesen quantitativer gestaltet hat und gesagt hat, also wir müssen schon auch sehen, dass die Portfolio-Manager verstehen, was sie tun und dass es einfach klare Entscheidungsregeln eben auch gibt und das Ganze nicht irgendwie eine einfach große Zockerei ist.
Von den Wäldern der Kindheit in die Wirtschaftsinformatik hat der Weg von Steffen Wehner geführt, von der unterfränkischen Försterfamilie in die Finanzbranche. Vor 20 Jahren sind sie dann beruflich in die Wälder zurückgekehrt sozusagen, seitdem Geschäftsführer des Bergwaldprojekts. Aber es gab da so einen Zwischenschritt, der hat sie nach Afrika geführt, hat glaube ich ein Jahr gedauert, wenn ich das richtig gelesen habe, über den würde ich jetzt gerne ein bisschen reden. Sie sind durch Afrika gereist, durch einen Teil des Kontinents. Warum gerade eine Reise nach Afrika?
Ja, das kann ich eigentlich gar nicht beantworten, denn das war damals auch nicht klar. Ich bin 2004, habe ich in der Finanzindustrie dann gekündigt, habe meinen Job da aufgegeben, weil ich diese eine Reise machen wollte. Bin ich mit meiner heutigen Frau eben zusammengekommen und es war ja eine Zeit nicht, wo man, wenn man ein Studium hatte oder so in der Zeit dann viel reisen konnte, weil wir einfach alle gar kein Geld hatten. Da musste man schnell schauen, dass man seine Ausbildungen abschließt, dass man irgendwie einen Job bekommt. Und das war zum ersten Mal der Zeitpunkt dann für mich, nachdem ich in der Finanzindustrie Erfahrungen gemacht hatte, auch die meine Resilienz nochmal erhöht haben. Nämlich plötzlich war mir klar, dass es in Deutschland für jemanden, der solche vielleicht Ausstattungen aus der Familie und so weiter, Kultur, aber auch die Bildung, die wir ja nicht verdient haben, aber halt genossen haben, die uns einfach zugetragen wurde, dass das einfach Bedingungen sind, unter denen es sich keinen Sinn mehr macht, sich über existenzielle Dinge Ängste zu machen. Und ich habe mich unglaublich frei gefühlt dann, also so, dass ich wirklich machen kann mit meinem Leben, was ich will. Und dann kam eben auch so ein bisschen diese Überlegungen, aber vielleicht mal was anderes anschauen, den Horizont erweitern, wir auch nie viel gereist sind. Und so hat die Reise begonnen mit einem alten Wohnmobil. Wir sind zunächst nach Norwegen gefahren. Und
also erstmal in die andere Richtung sozusagen.
In die andere Richtung, weil wir wirklich auch gar keinen Plan hatten. Ja. Und sind dort aber den ganzen Sommer gewesen und mit ganz tollen, auch wieder dann Natur Erfahrungen sind da tagelang gewandert, wo man niemanden mehr getroffen hat, mit Zelt und Lebensmitteln versorgt auch und so weiter. Und das hat uns nochmal so inspiriert, einfach neue Horizonte, einfach neue Begegnungen irgendwie zu machen. Und hat uns dann längere Zeit durch Europa, sind wir dann immer so weitergefahren und so ein bisschen als mit den Jahreszeiten auch, als es kühler wurde, immer weiter nach Süden. Und da ist so, dass wir uns eigentlich erst im Dezember entschieden hatten, dann in dem Jahr, wir fahren nach Marokko weiter, auch in der Vorstellung, da ist dann schön warm, was natürlich nicht der Fall war. Und wir sind dann immer weiter nach Süden gekommen und sind letztendlich zum Jahresende dann raus aus, und das war für uns dann ein entscheidender Schritt, der nicht geplant war, aber raus aus diesem, was man vielleicht heute so sieht in Europa, dieser ganze Menschenpark. Also Menschenpark meine ich mit Rechtssicherheit, man weiß überall, wie alles geregelt ist, man bekommt überall Geld an einem Automaten, man ist eigentlich so wohl umsorgt von einem System, von der Bubble, in der man die ganze Zeit lebt. Und plötzlich, als wir über den Senegal-River gefahren sind und zum ersten Mal da in Westschwarzafrika angekommen sind, dann war plötzlich klar, wow, wir haben den Park verlassen. Also wir waren in einer ganz anderen Welt.
In welchen Dingen hat sich das ganz profan dann gezeigt, dass Sie sozusagen aus der Blase dann draußen waren?
Naja, eine Sache, die sofort aufgefallen ist und eher unangenehm, fast bedrohlich war natürlich, dass wir aus diesem rechtssicheren Raum raus sind. Das heißt, es standen überall an der Straße. Schon damals war das, wir waren dann auch noch in Mali, waren das Regionen, die sehr destabilisiert waren, auch schon Mauretanien. Und das heißt, es gab überall Regionen, wo man nicht wirklich genau verstanden hat, wer hat hier eigentlich das Sagen, aber es war offensichtlich klar, dass das immer wieder verschiedene Gruppen waren, die eben dort, auch dann natürlich die Hoheit hatten und das eben auch mit Gewalt vertreten hat. An der Straße waren Leute gestanden mit Waffen Und die haben einen angehalten und haben erstmal erklärt, was ins Auto reingedeutet, was alles ihnen gehört und jetzt rauszugeben ist. Also
schon ein bisschen mulmige Situationen auch.
Da waren schon mulmige Situationen, ja.
Sie haben aber weitergemacht und sind dann insgesamt wie lange geblieben in Afrika?
Wir waren dann 9 Monate in Afrika unterwegs. Die gesamte Reise hatte dann 13 Monate gedauert, bis wir dann wieder nach Deutschland kamen. Und ja, es waren dann sehr wirklich augenöffnende und auch herzöffnende Erfahrungen, die wir dort machen konnten.
Vielleicht können Sie ein paar erzählen. Wir haben natürlich eine gewisse Zeitdeckelung, aber was waren denn so die prägenden Ereignisse, auch gerade im Nachgang dann?
Ja, ich glaube, was das eine, was uns wirklich unglaublich bewusst ist und nie wieder verloren gegangen ist, das war zum ersten Mal ein ganz tiefes Verständnis dafür zu haben, dass Menschen, egal in welchen Kulturbereichen, in welchen Klimazonen, wie die Lebensumstände sind, alle wirklich gleich sind. Weil wir alle das gleiche Gehirn haben.
Ja.
Alle haben die gleichen Spektren. Wenn man die Sprachbarriere überwunden hat, wird man sofort mit Leuten warm und denkt, der ist ja wie hier Menschen aus der Kindheit.
Man sucht dann oder findet auch so Typen, die man schon länger kennt von der Heimat.
Total,
und,
ja.
Und die, die.
Und das war für uns zum ersten Mal auch plötzlich klar zu werden, wie vielleicht, und das, was ja, glaube ich, auch dieses Land immer noch stark beschäftigt, dieser strukturelle Rassismus, sage ich mal, den man hat, weil man einfach keine anderen Erfahrungen gemacht hat. Mhm. Weil man denkt, Leute aus anderen Regionen, Ländern schon, die anders sprechen, die ein bisschen eine andere Kultur haben, die so, sage ich mal, misstrauisch, bewertend denen zu begegnen und gar nicht zu sehen, Mensch, das ist ja der gleiche. Also.
Ja. Eine schöne Erkenntnis. Ne?
Ja, das war eine wirklich, das war eine unglaubliche Bereicherung.
Gerade für jemanden,
Sicherheit einfach zu haben, auch wir brauchen das nicht mehr. Was ist ja eine Befreiung auch.
Ja,
ne?
Ja.
Wir brauchen nicht mehr andere Menschen so zu beurteilen aus diesem starken Misstrauen, nur weil sie anders sind, sondern wir sehen zuallererst, was alles gleich ist. Und das war unglaublich befriedend auch.
Dass man nicht die Unterschiede betont oder quasi mit der Lupe sucht, sondern sich ein bisschen dran freut, dass man viele Gemeinsamkeiten hat. Auch wahrscheinlich sehr interessant für jemanden, der an Mustern interessiert ist, oder?
Auf jeden Fall, das war hochspannend, das alles zu sehen. Und das andere, was natürlich uns aber auch bewusst geworden ist, ist unter welchen zum Teil wirklich menschenunwürdigen Verhältnissen Menschen völlig unschuldig, weil sie einfach in einem anderen Land geboren werden, zu einer anderen Zeit und dort mit Dingen konfrontiert sind, natürlich viel mit Gewalt auch und mit Ungerechtigkeiten, weil es auch gar keine Rechtsstaatlichkeit gibt und so weiter. Und das ist uns dann auch sehr bewusst geworden, wie wertvoll das ist und wie schützenswert das eben auch ist, in einem demokratischen Land zu leben und eine Kultur zu haben, wo man partizipieren kann, wo man sich einbringen kann, wo man eben aber auch geschützt ist und so dass man nicht ständig irgendwie von existenziellen Ängsten oder auch von Bedrohungen umgeben ist.
Sie sind dann in diese Kultur dann zurückgekehrt und haben da ja eine Neuorientierung vorgenommen. Und zwar haben Sie der Finanzbranche eben den Rücken gekehrt beruflich und haben sich dann ganz ins Bergwaldprojekt reingestürzt, wo Sie jetzt geschäftsführender Vorstand sind. War das schon während der Afrika-Reise klar, dass da ein neues Kapitel beginnt nach der Rückkehr? Oder wie ist das abgelaufen?
Auch das war wiederum nicht klar. Wir wussten gar nichts. Und es war auch so, durch die Zeit, die ich in der Finanzindustrie, das ist ja vorhin schon erwähnt, waren diese existenziellen Nöte, die man oft hat, dass man so planen muss, das war vollkommen weg. Also wir haben uns das wirklich leisten können in dem Jahr, mal die Zeit so zu gehen, dass wir wussten weder, wann wir zurückkommen, das war nicht genau geplant, also wir hatten kein Timetable und das war eine unglaubliche Freiheit. Jeder Tag war einfach vollkommen neu, so wie er jetzt ist. Es gab viele Herausforderungen natürlich, weil die Umstände dort nicht ganz einfach waren, eben diese auch Unsicherheiten da waren, aber man hat sich einfach wirklich sehr stark darauf fokussiert, das zu regeln, was gerade jetzt ansteht und das war auch nochmal eine sehr große Befreiung, die wir mitgebracht haben, wo wir auch, als wir zurückkamen, nicht als erstes das Gefühl hatten, jetzt müssen wir uns wieder aber organisieren und schauen, dass wir an unseren Karrieren weiterfeilen und so weiter.
Mehr als 5 Millionen Bäume gepflanzt von über 50.000 Freiwilligen. Es ist beeindruckend, was das Bergwaldprojekt auf die Beine stellt, in den Waldboden bringt seit 35 Jahren. Geld bekommen die Leute nicht für ihre Arbeitseinsätze in der Natur, aber offenbar bekommen sie was anderes zurück. Viele machen immer wieder mit bei den Aktionen, die sich ja nicht auf das Bäumepflanzen beschränken. Und jetzt gleich in Runde 2 von Habe die Ehre. Da schauen wir uns mal genauer an, was sind das eigentlich für Leute, die sich da einbringen? Wie unterschiedlich sind die? Was haben sie vielleicht gemeinsam? Und was für ein Geist entsteht da? Was für eine Dynamik, wenn man als Gruppe eine Woche zum Beispiel in der Natur ist und zusammen anpackt.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Es ist wenig erfreulich, muss man sagen, was neueste Satellitendaten zeigen, die Fachleute jetzt ausgewertet haben mit Blick auf den deutschen Wald. Der Wald schrumpft nämlich, der Baumbestand in Deutschland wird zusehends kleiner und wichtiger denn je ist demnach die Arbeit des Bergwaldprojekts. Seit 35 Jahren forstet der Verein unter anderem die heimischen Wälder auf und gemeinsam mit dem Geschäftsführer Steffen Wehner schauen wir uns jetzt mal gleich einige Regionen und Projekte im Detail an, wo und wie das Bergwaldprojekt kämpft gegen das Verschwinden des Waldes, aber auch gegen den Schwund von Moorlandschaften zum Beispiel. Das ist ein Kampf, der könnte vielleicht wie eine Träumerei anmuten, sinnlos, wie ein Kampf gegen Windmühlen. Und deshalb wird es auch darum gehen, wie oft stellen sich die Bergwaldleute wie Steffen Wehner eigentlich die Sinnfrage bei dem, was sie tun. Damit begonnen, in der Natur zu arbeiten, hat das Bergwaldprojekt Anfang der 90er Jahre. Eine Pflanzaktion im Harz war damals der Anfang. Seitdem haben viele tausend Freiwilligen mitgemacht bei den Aktionen, Helferinnen und Helfer, so rund 50.000 haben Sie gerade vorhin genannt, Herr Steffen Wehner, der Geschäftsführer, Vereinsvorstand. Wie würden Sie denn den typischen Bergwaldfreiwilligen beschreiben oder gibt es den einen Typus gar nicht?
Nee, den Typus gibt es nicht, den kann man so nicht sagen. Also es sind wirklich sehr viele verschiedene Menschen und aus ganz verschiedenen Lebensbereichen, eben auch von Handwerkern, Leute, die vielleicht schon in einem grünen Beruf eben auch arbeiten, also deswegen auch beruflich mit den Themen immer wieder konfrontiert sind, aber natürlich auch Menschen aus ganz anderen Bereichen, Männer und Frauen auch, also geschlechtermäßig ist alles gemischt, divers auch. Wir machen sogar einzelne Frauenprojektwochen jetzt wieder, das wir schon mal in den 90ern gemacht haben, haben wir gerade wieder aufgelegt, weil eine große Nachfrage da war. Also es sind sehr viele verschiedene Menschen und klar kann man aber auch da sagen, okay, irgendwas scheint sie ja zu verbinden.
Denn muss irgendwie einen gemeinsamen Nenner geben.
Genau, ne? Denn erstmal ist es ja nicht so klar, was die Leute dazu motiviert. Denn die Hürde ist schon hoch, das muss man sagen. Alleine die Zeit, die man mitbringt, die Freiwilligen, die in den Projektwochen arbeiten, ist wie gesagt eine ganze Woche. Also man nimmt eine Woche.
Man nimmt sich raus aus seinem Alltag?
Genau, in der Regel machen das die Leute in ihrer Urlaubszeit und die ist ja sehr kostbar, das ist uns ja allen klar. Und dann die Woche zu nutzen, um Deutschland irgendwo in ein Projekt zu fahren und eine Woche mitzuarbeiten unter sehr einfachen Bedingungen auch, also Gruppenunterkünften. Man wird da zwar natürlich gut versorgt, jeder hat sein eigenes Bett natürlich und gibt auch eine warme Dusche am Abend, aber es sind trotzdem einfache Lebensbedingungen und es beginnt morgens um 6 Uhr aufstehen und in seinem Urlaub dann eben und ab 8 Uhr steht man draußen im Ökosystem, im Wald oder im Moor und arbeitet dann bis zum Abend mit fremden Leuten zusammen, was auch wieder noch oft eine Herausforderung ist, sich einfach für diese eine Woche mit Leuten, die man nie vorher gesehen hat, da gemeinsam zur Sache zu gehen, da zu wohnen, auch im Wald, in der einfachen Hütte. Das sind alles, Umstände, die erstmal anstrengend sind und die wirklich eine Hürde sind, da drüber zu gehen, die aber natürlich auch dieses Befreiungselement haben, weil mit den Lebensgewohnheiten, die man sonst hat, hat es wenig zu tun und unser Gehirn reagiert eben darauf, in dem Moment, wo ich Gewohnheiten lasse oder mich in eine ganz andere Umgebung gehe, komme ich in eine ganz höheren Aufmerksamkeitsgrad.
Und es ist auch Raum für Neues dann da. Ne?
Da entsteht genau das, dass ich einfach durch das Wegfallen aller Gewohnheiten ich in so einen bewussten Zustand zurückkomme, den wir vielleicht sonst aus der Kindheit kennen. So dieses Wow, ja, was so passiert heute?
So ein Staunen dann auch.
Genau, so ein Staunen, so ein Offensein, so ein Präsentsein einfach.
Und es wird dann vermutlich auch so sein, am Anfang sind die Leute noch fremd. Man ist dann in so eine Gruppe reingewürfelt und guckt mal, wie ist der, wie tickt der. Und ich denke mal, nach so einer Woche gemeinsam irgendwo im Steilhang in der Natur, da ist man sich dann nicht mehr fremd.
Genau, das sind ganz viele so psychologische Muster, die wir alle in uns tragen, die plötzlich so reaktiviert sind, diese Solidarität. Auf einmal mit Leuten, die ich vorher nicht getroffen habe, 3 Tagen denke ich, ist mein bester Kumpel oder fühlt so eine Nähe, auch so eine, wie angenehm eben das auch ist, mit den gerade noch wildfremden Menschen zusammen zu sein, so eine Verbundenheit eben zu spüren, aber auch Verbundenheit mit der Natur eben draußen einfach was zu machen und nicht ständig drüber nachzudenken, ist das jetzt das Richtige, muss ich dieses oder jenes machen, sondern sich dem so ein Stück weit einfach auch hinzugeben, das laufen zu lassen und dadurch natürlich in den auch gefühlt in diesen Flow zu kommen und zu merken, es ist seltsam, es ist jetzt nicht optimale Bedingung, trotzdem mir fehlt nichts, ich brauche nichts, ich muss nichts ergänzen oder auch was wegnehmen, sondern es ist einfach okay. Ich
könnte mir vorstellen, dass es wahrscheinlich am Anfang auch ein bisschen braucht, bis man da in der Lage ist, was laufen zu lassen. Gerade wenn vielleicht Leute dabei sind, die sonst im Berufsleben gewohnt sind, immer zu sagen, wo es lang geht, ja, und irgendwie ja die Richtung vorgeben und sich dann auch in so eine Gruppe einzufügen. Ist bestimmt ganz spannend, was da an Dynamiken auch entsteht. Knallt es da öfter mal, gerade in so Gruppen, die so heterogen zusammengesetzt sind? Oder ist der gemeinsame Nenner dann doch stärker?
Ja, nee, ich glaube, der gemeinsame Nenner ist schon stärker, dass, sonst würde das nicht gehen. Wenn wir natürlich ständig da große Konflikte hätten, dann wäre das schon schwierig. Aber es gibt natürlich trotzdem immer wieder Dinge, sage ich, auf die man achten muss. Und auch in den letzten Jahren haben wir da uns so ein bisschen weiterentwickelt. Wir haben zum Beispiel heute so einen Verhaltenskodex, den jeder, der in die Projekte kommt, eben auch unterschreibt. Man will dort eben auch nicht, dass es eben zu Konflikte da eskalieren. Wir kommen ja da alle gemeinsam hin, nicht um uns selber erstmal es Gutes zu tun. Und das ist ja die Grundmotivation, sondern ich versuche der Natur irgendwas zurückzugeben. Und das, glaube ich, ist so das, was auch für alle erstmal verbindend ist. Wie auch immer man sich das vorstellt, was man da überhaupt machen kann oder wie wirksam das ist. Aber das Verbindende ist zu verstehen, irgendwie ist die Natur für uns, für mich persönlich auch wichtig und ich gehe da jetzt mal hin und versuche was Positives zu tun.
Ich habe gestern einen Fernsehbericht gesehen in der ARD-Mediathek zu dieser schon angesprochenen Jubiläumspflanzaktion im Harz. Da hat nämlich eben ein Kollege vom Norddeutschen Rundfunk einen Fernsehbericht gemacht, 5-minütig. Da hat er einen älteren Herrn interviewt, der eben gerade am Machen ist, am Pflanzen und dann noch einen jungen Kerl, vielleicht so Anfang 20 und das war sein Sohn. Ne? Mhm. Also beide Generationen haben da zusammengewirkt. Gibt es öfter, dass da Familiengenerationen zusammenkommen und eben an einem Strang ziehen da vor Ort?
Ganz praktisch? Das gibt es schon öfters. Wir, die Projekte sind zwar so, dass man nicht als Gruppe sich jetzt anmelden kann, sondern als Einzelperson. Aber klar geht es immer auch mit Freunden oder mit Familien. Und wir haben sogar auch spezielle Familienprojekte, wo wir das eben auch fördern. Wo kam ursprünglich mal die Idee auf mit Alleinerziehenden, wenn man da gar keine Zeit hatte und nicht jetzt die Großeltern die Kinder übernehmen wollen, man aber trotzdem eine Woche beim Bergkontakt mitmachen will, dann haben wir das Format eben dann diese Familienwochen aufgelegt, wo man mit den Kindern eben kommen kann. Die werden dann tagsüber betreut und die Erwachsenen gehen in den Wald und schaffen was.
Und gibt es nach oben irgendwie eine Altersgrenze? Also es ist ja wahrscheinlich schon schwere oder körperliche Arbeit. Muss man da so Mindestfitnessstandards erfüllen, um mittun zu können? Oder findet sich für jede und jeden was?
Es ist natürlich schon so, dass man körperlich auf jeden Fall gefordert wird. Und alleine jetzt kennt ja jeder, wenn man durch den Wald läuft und eben nicht auf Wegen geht, alleine nur durchs Gelände zu gehen, wenn da kein Weg ist, dann geht das schon los. Wenn das Gelände dann sehr steil wird, wenn wir im Hochgebirge sind, dann ist alleine das schon eine körperliche Herausforderung, bevor man überhaupt das Werkzeug in der Hand hat. Aber wir haben natürlich auch sehr viele Projekte ja von Amrum, wo wir den Inselwald sanieren seit 2020 oder auf Hiddensee, wo wir sind, wo wir Biotoppflegen machen. Es gibt sehr viele verschiedene Bereiche, Regionen und da ist es unterschiedlich herausfordernd. Und das sehen die Leute auch, wenn man sich bei uns auf der Website anschaut, versteht man das, wo mehr Fitness gefragt ist und wo weniger ist. Deswegen es ist am Ende dann doch für alle geeignet. Gerade da im Harz war auch jemand noch dabei, der war jetzt nicht in dem NDR-Beitrag, aber der war 88 Jahre und der hat an dem Tag 150 Löcher gegraben.
Also man gerät da auch in Bereiche, vielleicht an Grenzen, die man halt sonst nicht so kennt aus dem Alltag und ist erstaunt über sich selber auch.
Das glaube ich auch, und zwar so eine positive, dieses, was ja häufig mit dieser Selbstwirksamkeit so beschrieben wird, aber nicht so abstrakt oder nur so als psychologisches Modell, sondern das wirklich zu erfahren. Da muss man gar nicht so viel drüber nachdenken, aber jeder kennt es, wenn man so ein bisschen den, auch im privaten Bereich, wenn ich meinen inneren Widerstand so irgendwas zu tun überwinde und mache das dann und gehe auch da wirklich an die Grenzen, wo ich meine Kräfte eben einfach auch nutze, und dann sieht man im Nachgang, wie unglaublich wohltuend das ist. Also man kann es gar nicht beschreiben, wie einfach diese tiefe Zufriedenheit den ganzen Körper, fast jede Zelle erfasst, und man so, es ist einfach gut, ja.
Sie machen da auf jeden Fall Lust drauf, sich da zu beteiligen. Sie machen einen guten Job hier als Geschäftsführer des Bergwaldprojekts. Vielleicht an der Stelle nochmal ein, zwei konkrete Projekte genannt. Ich habe mich gestern ja umgeguckt auf der Homepage zum Beispiel, wo ja auch die ganzen Projektorte ausführlich beschrieben sind. Bei uns in Unterfranken, das ist auch stark vertreten, zum Beispiel eine Projektwoche, das ist jetzt erst, glaube ich, ein, zwei Wochen her, auf der Markthaldenfelder Platte. Das war jetzt kein Waldprojekt, sondern da ging es darum, Ziegen zu unterstützen. Was steckt da dahinter, hinter dem Projekt?
Ja, vielleicht muss man ein bisschen ausholen. Ich meine, neben der Klimakrise, die jetzt, glaube ich, doch für die meisten klar ist, dass das ein sehr ernstzunehmendes, unser wirklich vielleicht ernstzunehmendes Problem überhaupt ist, auch wenn das politisch im Moment nicht so klar scheinbar geworden ist. Und daneben natürlich die Biodiversitätskrise. Und also deswegen, Sie haben es ja vorhin schon angesprochen, wir haben in Deutschland großen Waldverlust. Wir reden über fast 20% der Waldflächen, die innerhalb von den letzten 5-6 Jahren verloren gegangen sind. Das ist aber auch in allen anderen Ökosystemen zu sehen, und da vor allem als Biodiversitätsverluste, die gravierend sind. Also die Untersuchungen dazu auch europaweit sagen, dass eigentlich 80% unserer Ökosysteme stark beschädigt oder zumindest deutliche Schäden eben aufweisen. Mhm. Und die Ökosysteme sind am Ende ja unsere natürlichen Lebensgrundlagen. Deswegen das in diesen Projekten auch immer wieder deutlich zu machen, da geht es darum, dann eben Lebensräume zu erhalten. Und viele Regionen wie die Rhön, in der wir zum Beispiel auch tätig sind, da sind ja diese Lebensräume durch Nutzungsformen des Menschen entstanden. Durch zum Beispiel jahrhundertelange Beweidung mit Schafen, mit Ziegen. Und dadurch entsteht eine bestimmte Artenvielfalt. Wenn ich das nicht mehr tue, wenn ich nicht mehr beweide, dann verändern sich diese Lebensräume. Dann verbuscht es eben oder es wächst eben Wald da rein, und die Lebensräume für diese Arten gehen verloren und damit gehen die Arten verloren.
Und bei der Markthaldenfelder Platte, da ging es jetzt darum, Trockenrasenflächen freizuhalten?
Genau. Mhm. Und da geht es gerade diese trockenen Rasenflächen, sieht man ja auch, da habe ich das große Problem, wenn da zu viel Stickstoff, den wir ständig über die Luft eintragen, aus dem Verkehr, aus der Landwirtschaft, dann bevorzugt das ja Pflanzen, die sehr stickstoffliebend sind, die deswegen in ihrer Gestalt größer werden. Die Pflanzen, die wenig Stickstoff brauchen, sind halt die kleinen, die am Boden
untergebuttert, ja.
Genau, sind, und die einfach genauso wichtig, aber sind alle Lebensformen, haben ihren Zweck. Alle spielen eben mit, und je mehr ich diese verringere, umso instabiler werden diese Lebensgemeinschaften, diese Ökosysteme, die unsere Lebensgrundlagen bringen. Und da hat so eine Hausnummer so ein bisschen, wenn 50% der Arten verloren gegangen sind in einem Ökosystem, dann fallen die Ökosysteme aus. Wenn 50% unserer Ökosysteme so beschädigt sind, dass sie ausfallen, wie wir es gerade in den Wäldern sehen oder in den Mooren sehen, dann wird es zu einer Gefahr für das Gesamte, für die gesamte Biosphäre, also das den Planeten umspannende Netzwerk des Lebens, das wird dann eben gefährdet, wenn so viele Teile eben davon beschädigt sind oder ausfallen.
Einige Millionen Bäume sind gepflanzt worden für Wiederbewaldung und Waldentwicklung, so steht es auf der Internetseite des Bergwaldprojekts. Da sind ein paar Zahlen zusammengefasst über die Aktionen von der Ostsee bis zum Alpenrand. Herr Wehner, Sie und Ihr Team aus dem Vereinsvorstand, Sie müssen sich ja bestimmt auch mit anderen Zahlen beschäftigen, mit so Finanzzahlen. Das Ganze will ja auch bezahlt werden. Was kostet ein Baumsetzling zum Beispiel?
Ein Baumsetzling kostet bei uns ein Einzelner, dann kostet 6 €, also mit der Pflanzung. Die Setzlinge, Preise schwanken zwischen je nachdem, was für eine Baumart natürlich auch wir wählen. Und wir setzen ja heute hauptsächlich auf die Laubbaumarten und auch wieder die seltenen Baumarten eigentlich, die man in Wäldern nicht mehr so hat. Und da werden die Kosten für die Pflanzung, für das Pflanzgut schon sehr hoch. Also da reden wir schon zum Teil zwischen 3 und 4 Euro, die Pflanze alleine kostet.
Mhm, also ein Speierling zum Beispiel.
Genau, sehr schön, ja. Speierling, ja. Elsbeer.
So ja, der soll ja wieder mehr kommen, ne, der Speierling.
Ja, unbedingt, ja.
Das war viel da, war dann weg.
Und ja, jetzt. Genau, weil der genutzt wurde und das ist häufig so. Er wurde genutzt im Weinbau natürlich. Mhm. Die Elsbeere und der Speierling haben da eine wichtige Rolle gespielt. Oder auch hier im Spessart, wenn wir sehen, die Eichen, die eine große Rolle gespielt haben im Weinbau, weil man die für die Fässer gebraucht hat. Und das hat eben auch die Wälder dann eben beeinflusst.
Also kommt schon ein bisschen was zusammen, allein für die Baumsetzlinge. Und das ist ja nur ein Teil, es gibt ja auch noch andere Posten, die Kosten. Was fällt da noch so an für Kosten?
Na ja, gut, wir haben natürlich ein relativ großes Logistikzentrum und viele Werkzeuge, weil wir ja alle Projekte, die 200 Wochen, die wir im Jahr durchführen und noch viele Einzeltage mit Unternehmen und mit freiwilligen Samstagen, wo wir große Pflanzaktionen machen, so wie die Aktion in Braunlage, da brauchen wir natürlich die gesamte Ausrüstung dafür. Mhm. Das sind Fahrzeuge, PKW-Anhänger, wo wir die Werkzeuge dann transportieren, dann die ganzen Ausrüstungen, die wir brauchen, bis hin zu für die Moore zum Beispiel, wo wir mit großen Pumpen dann arbeiten müssen, um das Schlammwasser eben abzupumpen. Also das ist sehr viel Aufwand und auch mit sehr viel Kosten verbunden, die ganze Logistik eben zu haben. Dann natürlich auch die Öffentlichkeitsarbeit, ja. Mit der Betrieb. Wir müssen ja irgendwie die Freiwilligen ansprechen können. Mhm. Dazu muss man eine ganze Menge tun. Und das ist alles mit erheblichen Kosten verbunden.
Da ist die Frage, wie kommt das Geld rein?
Ja.
Ja, das ist eine Frage, die Sie sich wahrscheinlich täglich stellen. Was sind die Finanzierungsquellen, also Spenden wahrscheinlich? Gibt es auch Zusammenarbeit mit Unternehmen zum Beispiel, die das Ganze fördern, Geld reintun?
Genau, wir machen das eigentlich seit vielen Jahrzehnten, dass wir so ganz grob sagen, es gibt 3 Säulen für die Finanzierung. Einmal natürlich, was Sie gerade angesprochen haben, die private Spende, die Fördermittelschaft, was für jede NGO, sag ich mal, die Kernfinanzierung ist, weil das die Leute sind, die hinter uns stehen, die sagen, Leute, wir geben euch unser Geld jetzt nicht speziell für die Maßnahme, sondern damit ihr das tut, was ihr eben tun könnt. Also das ist eigentlich die einzige institutionelle Förderung, die wir auch haben. Leute, die uns als Privatspender oder als Mitglied eben dann unterstützen. Daneben ist es so, dass wir im Unterschied zu vielen anderen NGOs, weil wir ja eine sehr tätige sind, wir sind ja keine Kampagnenorganisation, die immer nur über Dinge spricht, sondern wir, ja,
ihr macht wirklich was,
wir machen was, genau, und dafür kriegen wir für die Projekte, die wir durchführen, mit den Flächenpartnern, das sind ja überwiegend die Landesforstbetriebe, das sind die Nationalparke, das sind Kommunen. Wir arbeiten immer nur auf öffentlichen Flächen, nicht auf privaten Flächen, also in Bürgerinnenwäldern sozusagen und Offenlandflächen. Und da kriegen wir für die Arbeiten, die wir durchführen, 1/3 der Kosten muss der Flächenpartner eben dazu bringen, was für die in der Regel sehr einfach ist, weil es Förderprogramme eben gibt für Wiederbewaldung und so weiter, die
dann
genutzt
werden. Da können Sie sich dann
das
Geld holen.
Genau, die können sich das Geld dann eben wiederholen. Und in großen Teil heute auch, also über 50% des Haushalts finanzieren wir durch Zusammenarbeit dann auch mit Unternehmen, durch Kooperationen mit Unternehmen.
Da stellt sich natürlich, wenn ich kurz unterbrechen darf, die Frage, was ist die Motivation von so einem Unternehmen? Also jetzt ein Wirtschaftsunternehmen macht ja, sagen wir, in der Regel wenig, was nicht irgendwie einen Benefit, einen Profit reinbringt. Und ja, da ist ja die Frage, auf welche Art und Weise. Also es kann ja auch ein Imagegewinn sein, was ja erstmal nicht verwerflich ist. Ich meine, wenn man was Gutes macht, können es die Leute ja auch mitkriegen. Aber es ist ja die Frage, wie das dann zusammenpasst. Es gibt diesen Begriff Greenwashing, also Unternehmen schön färben sozusagen, stellen sich umweltfreundlicher dar, als sie eigentlich sind. Ist das ein Thema bei euch auch im Bergwaldprojekt, mit dem ihr umgehen müsst, über das ihr diskutiert?
Auf jeden Fall, das ist ja unsere eigene Glaubwürdigkeit, hängt ja natürlich auch damit zusammen, mit welchen Unternehmen arbeiten wir zusammen. Und das Greenwashing ist natürlich klar der Reiz und ist immer da, ein bisschen was zu tun und das größer eben aufzuhängen, aufzustellen, als man das tut. Also wie Sie sagen, eine Imagepflege, die aber an der Realität vorbeigeht.
Das ist ja der springende
Punkt. Und das ist der springende Punkt, genau. Mhm. Deswegen, es ist eine Gratwanderung. Also wir selbst sind der Überzeugung, dass es absolut wichtig und richtig ist, Unternehmen als die großen Akteure natürlich auch in der Gesellschaft. Viele Entscheidungen werden ja nicht von der Politik getroffen, sondern die werden tagtäglich in Unternehmen getroffen, die dann wiederum Auswirkungen haben auf unsere natürlichen Lebensgrundlagen, wie es den Ökosystemen geht. Deswegen diese Organisationen, Unternehmen eben mit einzubeziehen, an dem Prozess unsere natürlichen Lebensgrundlagen zu erhalten, also sprich die Ökosysteme zu erhalten oder wiederherzustellen, wo sie so stark beschädigt sind. Dass das notwendig ist, das halte ich für ganz zielführend. Aber wir müssen schauen, dass das kommunikativ eben im richtigen Rahmen bleibt.
Und dass es halt auch zusammenpasst, also mit dem, was das Unternehmen sonst so treibt.
Ja, auf jeden Fall auch das. Ich meine, es gibt, wenn man heute sieht, wir sind ja alle und die EU-Taxonomie zum Beispiel hat es vorgegeben, Lieferkettengesetz, was jetzt gerade wieder stärker diskutiert wurde. Es geht ja darum, dass wir uns dahin bringen, dass wir die Dinge besser machen. Also wenn wir über nachhaltig sprechen, heißt es, dass wir die Dinge eben so machen, dass nicht zu viel Kollateralschaden entsteht, den ich nur, weil ich ihn einfach nicht bezahle, weil man über externe Kosten, also Ressourcenverbrauch, drüber nachdenkt, dass ich das nicht integriere in die eigentlich im inneren Sinn dann ökonomischen, wirtschaftlichen Überlegungen, sondern das muss ich eben daran führen. Deswegen halten wir auch ganz sinnvoll, Unternehmen daran zu führen, einzuladen, sich zu engagieren, eben mitzumachen. Und aber es muss natürlich transparent bleiben.
Ein Projekt oder ein Bereich, wo dann die Gelder zum Beispiel hinfließen, sind eben auch die Moore. Das ist jetzt ein eigenes großes Thema. Ich möchte es nur mal ansprechen, dass es nicht unter den Tisch fällt sozusagen. Moore, warum sind Moore so wichtig und auch so ein wichtiges Thema für euch?
Ja, Moore sind natürlich witzigerweise die Ökosysteme, die viele Jahre oder Jahrhunderte lang ja als von Menschen total gering geschätzt wurden. So Unland hat man das auch oft eben genannt und deswegen auch viele Moore in Deutschland, 95% der Moore zerstört.
95%?
Ja, ja. Deutschland ist ja ein Land eigentlich, das sehr stark geprägt war von großen Mooren, riesige Landstriche, die Moore eben gewesen sind. Und da hat man sehr viel getan, um das Land urbar zu machen, trocken zu legen. Man hat Wald drauf angebaut, man hat versucht, landwirtschaftliche Flächen, also landwirtschaftlichen Anbau zu machen und das immer wieder erstmal durch Entwässerung, diese Gebiete zu entwässern und ja, und heute sehen wir, dass die sehr wichtig sind für vor allem zwei Aspekte, den Klimaschutz, aber auch den Schutz der Biodiversität.
Und wie so eine Verwässerung von Mooren, also von trockengelegten Mooren, ablaufen kann, darüber sprechen wir gleich. Sie heißen Filze oder Moose, die Moore, die Feuchtgebiete. Herr Wehner, Sie haben gerade gesagt, 95% der Moore, der ehemaligen Feuchtgebiete, muss man sagen, in Deutschland sind mittlerweile ausgetrocknet. Jetzt haben die Moore ja so ein Problem, dass sie, dass das Torf, das sich da teilweise ablagert, ja ganz begehrt ist, für die Pflanzen im Garten und deswegen Torf abgebaut wird. Ist das das Kernproblem von den Feuchtgebieten, weswegen die größtenteils ausgetrocknet sind, der Torfabbau oder was ist das große Problem der Moore?
Ich glaube, das grundlegende Problem ist eigentlich diese Landnutzungsänderung, die wir ja überall sehen. Das ist ja ein globales Problem. Im Moment, wo wir ständig beschließen, dass wir mit Flächen jetzt was anderes machen, entweder wir versiegeln es, machen Parkplatz draus oder wir nehmen ein Moor und legen es trocken und bauen Fichten drauf an oder wir versuchen da Kartoffeln anzubauen und so weiter. Das ist eigentlich das Hauptproblem. Mhm. Aber natürlich war auch eine Nutzungsform, dass man Moore ganz bewusst reingegangen ist und hat den Torfkörper abgebaut für alle möglichen Nutzungen, entweder als Wasserspeicher, das eben in der Landwirtschaft eben mit einzusetzen, denn Nährstoffe speichert das, sind da ja kaum gespeichert, das ist auch immer interessant. Deswegen als jetzt um den Garten im Garten, dem Garten was Gutes zu tun, da kommen keine Nährstoffe rein.
Ist auch ein Trugschluss, ne? Der relativ verbreitet
genau,
ist. Es geht eher um die Wasserspeicherung beim Torf.
Genau, es geht um die Wasserspeicherkapazität. Und das sind auch eben die Funktionen, die natürlich die Moore dann wiederum haben in der Landwirtschaft, dass es große Wasserspeicher sind, die Wasser sowohl die Spitzen eben abpuffern können, aber auch in Trockenphasen eben lange Wasser dann wieder an die Umgebung, an die umgebenden Regionen abgeben können. Und das ist was wir, ich meine Speicherkapazitäten, das ist uns heute allen klar, das ist auch in der Natur ebenso, sind dringend notwendig. Wenn man die Speicher zerstört, dann zerstört man die Netzwerke.
Da sind wir bei dem Thema, was verloren geht, wenn die Moore verloren gehen. Ist ja auch so, dass da meines bescheidenen Wissens auch viele schädliche Gase aus der Luft gespeichert werden, also CO2 zum Beispiel. Wie wichtig ist dieser Faktor bei Mooren?
Die, vor allem diese Treibhausgase, die ja per se erstmal nicht schädlich sind, das sind ja keine giftigen Stoffe, sondern im Grunde auch ganz notwendig, wenn wir die natürlich in der Atmosphäre nicht hätten, in einer gewissen Konzentration wäre unser Planet ja gar nicht belebbar. Ja. Also wir brauchen diesen Treibhauseffekt, aber im Moment eben nehmen die Konzentration der Treibhausgase zu stark und zu schnell eben zu, und da haben die Moore einen erheblichen Einfluss, denn sie sind unter den terrestrischen Ökosystemen, also Landökosystemen, diejenigen, die auf der Flächeneinheit am meisten von diesen Treibhausgasen, Lachgas, Methan, CO2 und so weiter speichern.
Also geht es nicht giftig, weil natürlich Unsinn der Begriff, sondern es geht um die klimaschädlichen Gase in der Masse dann.
Genau. Ja. Und die Moore in Deutschland, um da vielleicht mal eine Hausnummer zu nennen, es ist sehr interessant, also die Moore in Deutschland, die entwässert wurden und deswegen sich nach der Entwässerung der Moorkörper, ja der Torfkörper, nicht mehr unter Wasser steht und deswegen von der die Oxidation unterbunden ist, sondern der dann eben oxidiert, sich auflöst, ausgast. Die Moore in Deutschland, die trockengelegten, die da eben entwässert sind, die tragen mit 7% zu den bundesdeutschen Emissionen bei, also ein ganz erheblicher Anteil.
Also wenig Fläche, aber ein vergleichsweise hoher Prozentsatz dann. Jetzt habt ihr ja einige Projekte, wenn man sich umguckt, was ihr so macht, die eben ja in den Mooren sich abspielen. Da geht es ums sogenannte Vernässen, korrekt? Ja, also ein Fachbegriff, das soll wieder zum Feuchtgebiet werden. Ist das ein Prozess, der ein bisschen länger dauert, als einen Wald aufzuforsten?
Der Prozess selbst, die Arbeit ist natürlich ein bisschen aufwendiger. Es geht da ja vor allem darum, dass man diese Entwässerungsgräben, die man jahrhundertelang in die Menschen in die Moorkörper reingegraben haben, sodass das Wasser ausfließt, dass dann trocken wird, das Gebiet, dass man das vermeidet oder verhindert, indem man diese Gräben, wir öffnen diese Gräben quasi, bauen da unterirdische Stauwerke rein, dann wird das Ganze wieder verschlossen, die Gräben werden verfüllt und so weiter. Das ist schon erheblicher Aufwand, zumal man den alles manuell machen muss, denn diese Torfkörper, wenn ich da mit dem Bagger drauf fahre, dann ist das Moor so zusammengepresst, dass diese Kapillaren zerstört werden. Dann zerstöre ich sozusagen das Netzwerk im Boden, dann brauche ich da auch nichts mehr wieder zu vernässen.
Deswegen, also da muss Handarbeit her
letztlich. Da muss Handarbeit her, das heißt, wir graben die Mächtigkeiten der Moore, zum Teil geht das ja über Meter, gräbt man aus, indem man da eben Gräben anlegt, da stehen Leute dann im Graben und graben das mit der Hand, mit der Schaufel eben aus, dann werden Stauwerke gebaut, wird das abgedichtet, dass es nicht mehr, das Wasser eben nicht mehr abfließen kann, und diese Gräben werden verfüllt. Und das führt dann dazu, wenn der Wasserstand da ist, und das ist wieder das andere, dann wird es hochwirksam. Sobald der Wasserstand wieder da ist, also das Stauwerk abgeschlossen ist, habe ich auf dieser Fläche keine Ausgasung mehr. Also von einem Tag auf den anderen spare ich unglaublich hoch dann eben Emissionen, die im Torfkörper gespeichert sind natürlich. Das spare ich mir, dass die dann weiter in die Atmosphäre abgegeben werden.
Vielleicht können wir da auch noch ein paar konkrete Beispiele nennen, wo in Bayern es solche Moorprojekte gibt.
Ja, in ganz Deutschland haben wir, die großen Moore sind natürlich weiter im Norden, in den nördlichen Teilen, in Niedersachsen, in Mecklenburg-Vorpommern und so weiter. Da sind wir viel, sehr viel in den Mooren. Aber auch hier, wir waren jetzt zum Beispiel die letzten Jahre sehr intensiv in der Rhön.
Das ist bei Ihnen in der Heimat sozusagen?
Genau, direkt in der Heimat, im Schwarzen Moor, das ja jeder kennt, und im Roten Moor eben auch, das sehr lange eben auch zum Torfabbau genutzt wurde, wo wir dann Renaturierungsmaßnahmen, vor allem Wiedervernässungsmaßnahmen, aber es geht zum Teil dann auch Entnahme von Gehölzen dann auf dem Torfkörper, die natürlich auch dafür sorgen, dass das Wasser rausgezogen wird, dass es verdunstet wird. Und deswegen werden da dann eben auch Bäume entnommen auf den Moorkörpern, um die in einen möglichst naturnahen Zustand wiederzubringen.
Und das Rote Moor und das Schwarze Moor, sind die zu Erfolgsgeschichten geworden, was das Vernässen betrifft?
Ja, das funktioniert das immer. Wir schauen das ja wirklich vorher an. Wir haben Spezialisten im Team, die sich mit diesen hydrologischen Prozessen, dann schaut man mit Satellitenbildern oder Drohnenbildern drauf, erkennt dann auch, wo sind die Abflüsse, sodass dann die Maßnahmen dann auch wirklich wirkungsvoll sind. Also nicht an der falschen Stelle vernässt, wo gar kein Wasser austritt, oder Stauwerke gebaut, sondern man muss natürlich erst gucken, wo sind wirklich die großen Abflüsse, und von da beginnt man und baut diese Stauwerke ein, und dann ist das auch wirksam.
Habe die Ehre, live aus Würzburg im Gespräch mit Steffen Wehner vom Verein Bergwaldprojekt. Herr Wehner, 1991 war die erste Pflanzaktion. Das kommende Jahr, die Saison, 35 Jahre nach dieser ersten Aktion, bringt, ich habe es online gelesen, 172 Projektwochen müssten es sein, an denen man sich beteiligen kann. Wie ist es jetzt so? So im Herbst sind die ersten Wochen im nächsten Jahr schon ausgebucht, oder wann kommt es ins Rollen mit den Anmeldungen?
Die Anmeldungen kommen Anfang Dezember, stehen die auf der Website, und wir haben auch gerade unser Jahresprogramm, das gedruckte Jahresprogramm, wo all diese Möglichkeiten, wo man sich beteiligen eben kann, diese Wochen ausgeschrieben werden, und dann kann man da mit der Anmeldung beginnen.
Also war jetzt ein ganz guter Zeitpunkt, Sie einzuladen, wenn man neugierig geworden ist.
Auf jeden Fall optimal.
Also jetzt ist das neue Programm dann sozusagen draußen, und dann geht es auch los, dass die Anmeldungen offen sind. Wie ist das erfahrungsgemäß? Tröpfelt es zäh rein, oder ist es ein großer Run und die ersten Plätze sind schon weg?
Es gibt immer einen großen Run auf manche Projekte, die sehr beliebt sind. Natürlich so Projekte wie auf Amrum oder auf Hiddensee am Walchensee in Oberbayern oder im Oberallgäu, wo wir natürlich in unglaublich schönen Landschaften dann eben auch tätig sind.
Also merkt man schon, dass so attraktive Umgebungen, wobei ja alle Umgebungen irgendwie ihren Reiz haben, wo sie sich rumtreiben im Bergwaldprojekt, aber gerade so Allgäu, Alpenraum, genau. Und oben an der Küste dann.
Ja, also alles, was so ein bisschen exponierter, auch landschaftlich exponiertere Projekte sind. Wobei ich eben auch sagen würde, also eigentlich ist ja auch eine Sache, die man da bei den Projekten kennenlernen kann, ist egal, wo man in Deutschland hingeht. Wir haben wunderschöne Naturausstattung. Also wir leben deswegen auch in einem reichen Land, weil wir eine reiche, sehr reiche, fruchtbare Naturausstattung haben.
Vom Prozedere her, also wie meldet man sich an?
Ja, einfach auf der Website, da kann man die Projekte eben selektieren. Dann, es gibt dann auch noch bestimmte Schwerpunkte in Projekten. Ich hatte vorhin schon mal kurz reine Frauenprojekte, nur für Frauen ist. Wir haben auch Jugendprojekte, wo man dann, ich glaube, das geht dann im Alter bis 21, ist das beschränkt. Wir haben Projekte, wo wir Menschen mit Behinderungen mitnehmen, integrative Projekte. Wir haben Menschen mit Migrationshintergrund, die manchmal einfach auch wegen Essen und Unterkunft und so weiter besondere Voraussetzungen brauchen, wo man solche Projekte durchführen kann. Man kann da einfach alles aussuchen nach Inhalten, nach natürlich der Region, aber auch nach der Zeit, wo die Projekte stattfinden. Meldet sich an, die Anmeldung ist kostenlos, also man braucht auch kein Geld. Die Woche ist man voll verpflegt sozusagen, Vollpension mit genau der Unterkunft, die Werkzeuge werden gestellt.
Und von der Kitchen of Love habe ich gesehen, von der Liebesküche.
Genau, so nennen wir.
Die machen das Essen für euch oder für die Teilnehmenden.
Wir machen das genauso. Ist ein Teil auch, was natürlich auch bei uns viel Ressourcen braucht. Wir haben ein eigenes Kochteam, es sind ungefähr 35 Menschen, die bei uns als Köche und Köchinnen in den Projekten eben dabei sind, und die versorgen dann die Gruppen die ganze Woche.
Ist ja auch wichtig für die Moral in der Gruppe, ne? Wenn's Essen einfach, klar, man wird keine Sterneküche erwarten wollen, auch passt ja auch gar nicht, aber das Essen muss schon gescheit sein. Ne?
Das Essen ist auf jeden Fall top, deswegen Kitchen of Love. Ich glaube, alle Leute, die dabei waren, wir loben das immer so, dass wir schon denken, das Wichtigste ist bei uns die Küche. Nee, es ist nicht das Wichtigste, aber es ist so, wenn man eigentlich sich mit Natur beschäftigt, ich meine, das ist einer unserer einfachsten auch Stoffkreisläufe. Wir müssen atmen, das ist das Wichtigste. Wir brauchen den Sauerstoff, wir brauchen Wasser und wir müssen uns ernähren und in der Woche eben auch eine gute, im Sinne auch gesundheitlich, eine gute Ernährung zu machen. Das ist unser Ziel. Wir arbeiten mit ökologischen Produkten, die kaufen wir zentral eben auch ein. Wir haben ein Ernährungskonzept eben, das vegetarisch ist. Das muss nicht vegan sein. Das ist vegetarisch. Man kann aber auch natürlich vegan sozusagen buchen und dann wird man auch vegan versorgt und man kommt auf jeden Fall auf den Geschmack.
Und kriegt auch genug Energie von der Seite. Wenn man jetzt sagt, eine Woche ist mir dann doch zu lang zum Einstieg. Ich habe gesehen, es gibt auch sogenannte Neihaufeste. Schöner Begriff, Neihaufest beim Bergwaldprojekt. Das ist vielleicht eine ganz gute Gelegenheit, so für den Erstkontakt auch. Erklären Sie mal, was steckt hinter so einem Neihaufest?
Ja, das sind eben Einzeltage, die wir dann durchführen, wo wir für größere Gruppen dann solche Tage, das sind dann in der Regel auch Samstage, dass man da keinen Urlaub in seiner Freizeit eben das machen kann. Die organisieren wir bundesweit viel um die großen Metropolen, also Berlin, München, Köln, wo wir überall diese Tage machen. Aber auch hier in der Region um Würzburg machen wir das mehrmals im Jahr. Und da kann man eben auch mit Freunden, mit der Familie eben kommen. Das ist so, dass man an einem Tag was Sinnvolles tut, aber auch so ein bisschen, deswegen Fest auch so ein bisschen, wie so ein Festcharakter hat man. Es ist irgendwie auch immer eine Party.
Also das Fest ist das Fest und auch Fest neihauen, kann man ja auch sagen, dass man Feste reinhaut.
Also ja, genau. So, das ist das
so richtig Spiel. Gas gibt dann.
Ja, ne? Genau. Ja, und dann zufrieden eben ist.
Ja. Schaffen Sie es eigentlich noch neben Ihrer Arbeit als Vorstand, was wahrscheinlich viel mit Arbeit hinter den Kulissen auch zu tun hat und organisatorische Bretter bohren und Fördergelder ranschaffen und so weiter, auch noch selbst mit Nei zu hauen?
Ja, auf jeden Fall. Ja. Mhm. Ich bin mehrere Tage im Jahr, vor allem auch bei unseren Corporate Volunteer, das sind dann Einsätze mit, wo Unternehmen für ihre Mitarbeitenden so einen Tag eben buchen können. Dann dazu kommen, da sind wir viel dabei, weil wir auch diesen Anspruch haben, natürlich mit den Projekten nicht nur unmittelbar jetzt für die Ökosysteme was Gutes zu tun, sondern einfach auch Botschaften mitzugeben und Botschaften, die nicht unbedingt nur verbal vermittelt werden, sondern die sich Menschen dann selbst erschließen durch dieses spezielle Setting, weil man, wir hatten vorhin drüber gesprochen, plötzlich sehr präsent ist und Erfahrungen macht, die das Leben, das eigene Leben eben auch bereichern können. Mehr vielleicht zu verstehen, ohne dass man ständig Leute braucht, die einem moralisch das näher bringen wollen. Wie kann ich mich eigentlich nachhaltiger verhalten? Wie kann ich nachhaltiger leben und trotzdem dabei erfüllt zu sein und nicht das Gefühl zu haben, ich muss jetzt aber auf irgendwas verzichten.
Das ist ja auch ein Punkt, was die Öffentlichkeitsarbeit betrifft oder auch die Akzeptanz. Ihr vermittelt auch Spaß. Ne? Das merkt man auch, wenn man jetzt zum Beispiel sich die Fotos anschaut auf der Homepage. Da sind Leute, denen es ganz offenbar gut geht bei dem, was sie tun. Die Texte sind auch sehr witzig geschrieben und so. Also sie wollen da jetzt nicht den Verzicht propagieren und sagen, es ist alles ganz schrecklich, sondern es kann auch Spaß und Freude machen und erfüllend sein, sich einzusetzen.
Ja, eigentlich geht es ja darum, wenn wir über diese Transformation nachdenken, die wir in der Gesellschaft auch ständig an verschiedensten Stellen gesehen, wie dringend auch notwendig ist. Diese Transformation beginnt natürlich in den Köpfen und sie beginnt eigentlich immer als eine Befreiung. Das ist ja klar, niemand kann dauerhaft in einem Verzichtsmodus leben. Verzichten heißt ja, dass mir ständig bewusst ist, dass ich hier eigentlich Anspruch auf irgendwas hätte, was ich jetzt nicht in Anspruch nehme. Das kann man mal für eine Zeit lang machen, wenn man, kennt ja viele auch, Fastenphasen und so weiter, wo man das eben nutzt. Aber eigentlich muss man natürlich, um dauerhaft stabil sich nachhaltiger, gerechter zu bewegen, muss man verstehen, dass man sich befreit von vielen Dingen.
Ganz kurze Zeit haben wir noch. Was sagen Sie denn den Leuten, die an Sie rantreten und sagen, es ist ja schön und gut, was ihr treibt, aber es ist sowieso sinnlos, ist doch alles vorbei?
Ja, das ist, finde ich, ein Punkt auch heute, den wir wirklich sehr, sehr ernst nehmen müssen. Man kann nicht mit falschen Narrativen, das ist ja ein großes Problem, was wir haben, dass sehr viele Geschichten erzählt werden, die mit der Realität nichts zu tun haben. Und eine Geschichte ist natürlich auch zu behaupten, jetzt, wenn wir das alles tun, dann retten wir die Ökosysteme und wir müssen schon sehen, dass wir in der Situation heute sind, wenn wir die großen Hintergründe anschauen, gar nicht das vertiefen jetzt zu wollen. Wir müssen einfach unsere eigenen Entscheidungen treffen. Und ich glaube, das ist der wesentliche Punkt für jeden Einzelnen, da hinzukommen, dass man versteht, es geht nicht immer nur um Purpose und was erreiche ich und wie erfolgreich ist das, was ich tue, sondern ich tue das, was richtig ist und was wichtig ist, ohne danach zu fragen, was bekomme ich dafür. Also Hoffnung entsteht vielleicht erst durch das Tun und ich werde nicht erst dann aktiv, wenn ich Hoffnung habe.
Und das war Habe die Ehre für heute zum 35-jährigen Jubiläum des Bergwaldprojekts. Ich habe mit Steffen Wehner gesprochen, dem geschäftsführenden Vorstand. Herr Wehner, fürs kommende Jahr, darüber hinaus Ihnen und allen, die da mitmachen, bei Ihrem Bergwaldprojekt alles Gute. Herzlichen Dank für das, was Sie da letztlich ja für uns alle tun. Und danke für das Gespräch in den vergangenen 2 Stunden.
Ja, vielen Dank auch für alle, die zugehört haben, die sich für das Thema interessieren. Und ich hoffe, es wurde auch so verstanden, wir leben von der Partizipation. Alle sind eingeladen, sich mit einzubringen und zu verstehen, dass wir mehr Verbindung mit der Natur brauchen. Und dann können wir auch das schöne Leben, das wir hier haben, weiter so genießen.